Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
Ukraine must win this war.
Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. So hat sich die EU-Kommissionspräsidentin heute beim Weltwirtschaftsforum in Davos positioniert. Ein Auftritt von Ursula von der Leyen, bei dem es auch um einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine ging. Es ist eins unserer Themen heute. Wir berichten außerdem über die massive Unterdrückung der Uiguren in China. Ein Rechercheteam hat heute Material dazu veröffentlicht, das weltweit für Aufsehen und natürlich auch für Kritik an China sorgt. Und wir haben es gerade eben in den Nachrichten gehört, in den USA hat es wieder eine Schießerei an einer Schule gegeben. Tatort ist diesmal eine Grundschule in Texas. Mindestens 15 Tote soll es ersten Angaben zufolge gegeben haben. Wir werden im Laufe der Sendung mit unserer Korrespondentin in den USA darüber sprechen. 3 Monate dauert er nun schon an, der Überfall Russlands auf die Ukraine. Und es waren 3 Monate, die das Land gezeichnet haben. Tausende von Toten, viele zerstörte Städte und Dörfer. Der Krieg hat sich allerdings inzwischen auch verlagert. Die russische Armee hat sich längst von ihrem Ziel verabschiedet, das komplette Land zu besetzen. Die Kämpfe konzentrieren sich inzwischen immer mehr auf den Osten und den Süden des Landes und sie werden heftiger. Wie es dort heute aussieht, das schildert Birgit Becker.
Der ukrainische Generalstab meldet weiter heftige Kämpfe im Osten des Landes. Russlands Truppen wollen nach ukrainischen Angaben das Gebiet Luhansk vollständig erobern. Die russische Armee versuche, die strategisch wichtigen Städte Sverodonetsk und Lysychansk einzukreisen. Zugleich hätten Russlands Streitkräfte dort aber auch besonders hohe Verluste bei ihren Soldaten zu beklagen, hieß es weiter. Diese Angaben lassen sich bisher nicht unabhängig überprüfen. Angesichts der heftigen russischen Angriffe im Osten des Landes hat der ukrainische Außenminister Kuleba den Westen aufgefordert, schnell Militärhilfen, vor allem schwere Waffen, in die Ukraine zu liefern. Es sei zu früh, zu dem Schluss zu kommen, dass die Ukraine bereits über alle Waffen verfüge, die sie benötige, schrieb Kuleba auf Twitter. Die russische Offensive im Donbass sei eine erbarmungslose Schlacht, die größte auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. Sein Land benötige insbesondere schnell mehrfach Raketenwerfer und Langstreckenartillerie. Er habe dazu auch mit US-Außenminister Antony Blinken telefoniert, schrieb Kuleba. Auch 3 Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges versuchen russische Politiker, den Angriff zu begründen, ohne Beweise für die Behauptungen vorzulegen. Der russische Verteidigungsminister Shoigu gab bei einer Videokonferenz mit Amtskollegen aus Staaten der früheren Sowjetunion der NATO die Schuld an der verschlechterten Sicherheitslage in Osteuropa. Trotz Russlands Bemühungen hat der Westen die Vorschläge über die Regelung von Schlüsselfragen unserer Sicherheit nicht berücksichtigt. Keine NATO-Osterweiterung und keine Stationierung der Angriffswaffen nahe dem russischen Gelände. Gerade das Gegenteil wurde immer wieder gemacht. Die USA haben Kurs genommen auf die totale Zerstörung der Architektur der internationalen Sicherheit und gleichzeitig globale Flugabwehrsysteme entfaltet und Raketensysteme mittlerer und kürzerer Reichweite entwickelt. Damit kommt die NATO dicht an unsere Grenzen heran und verstärkt ihr Militärpotenzial. Außerdem warf Shoigu dem Westen, insbesondere den USA, erneut vor, in der Ukraine Labore für Biowaffen betrieben und Nuklearwaffen entwickelt zu haben. Die Ukraine, so Shoigu weiter, habe die russische Sprache und Kultur unterdrückt, Dörfer und Städte im Donbass beschossen. Dabei seien mehr als 14.000 Menschen gestorben. Unterdessen hat der ukrainische Sicherheitsdienst SBU den Vorwurf erhoben, dass russische Sicherheitsdienste Smartphone-Spiele nutzen, um an Informationen von ukrainischen Kindern zu kommen. Der Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine, SBU, Artem Dechtjarenko, sagte, der Sicherheitsdienst entdeckte eine App, mit der Kinder dazu verleitet werden, Ortsangaben und echte Fotos von strategischen Objekten zu zeigen. Um die Kinder zu dieser Aktivität zu verleiten, nutzte der Angreifer eine beliebte Smartphone-Spiel-App. Die Spieler sollten Fotos und Standorte von bestimmten Zielen, militärischen Einrichtungen und wichtiger Infrastruktur weitergeben und bekamen dafür Spielgeld gutgeschrieben. In der Region Kirovohrad wurden 2 Jugendliche festgenommen, weil sie Fotos von Kontrollpunkten, Bahnhöfen und Verkehrswegen gemacht hatten. Offenbar hatten sie keine Ahnung, dass diese Informationen in Russland ausgewertet wurden.
Birgit Becker zum Stand der Kämpfe über den Krieg, der nun schon 3 Monate andauert in der Ukraine. Dass China Menschenrechte verletzt, dass in dem Land Minderheiten systematisch unterdrückt, schikaniert und misshandelt werden, diese Anschuldigungen sind nichts Neues. Und trotzdem sind es dramatische Bilder und Dokumente, die ein internationaler Rechercheverbund da heute offengelegt hat. Eine Sammlung an Informationen, die deutlich und teilweise minutiös belegen, mit welcher Brutalität und mit wie viel Berechnung China gegen die Minderheit der Uiguren vorgeht. Fabian Mader berichtet.
Die Fotos wirken schockierend und verstören. Etwa mehrere Aufnahmen von einem Mann. Er ist an Händen und Füßen gefesselt. Sicherheitskräfte treiben ihn durch die Gänge. Später sitzt er fixiert in einem sogenannten Tiger Chair. Laut Menschenrechtsgruppen wird dieser in China für Folter eingesetzt. Die Fotos wurden dem deutschen Anthropologen Adrian Zenz zugespielt.
Diesen Menschen ins Auge zu schauen, gibt uns einfach einen ganz einmaligen Eindruck. Es ist wirklich schwer zu beschreiben, aber es ist wie ein Fenster in einen Polizeistaat, über den ja so wenig Informationen herausdringt. Also so etwas haben wir wirklich noch nie gesehen.
Zum ersten Mal zeigen Fotos, was sich hinter den Mauern der Gebäude abspielt, die China offiziell Weiterbildungseinrichtungen nennt. Sie sind Teil der Xinjiang Police Files, des größten Leaks zu staatlichen Umerziehungslagern in China, das bisher öffentlich gemacht wurde. Der BR konnte den Datensatz in einer internationalen Recherche auswerten, gemeinsam mit 13 weiteren Medienhäusern, darunter der Spiegel und BBC News. In den Lagern sind vor allem Uiguren inhaftiert, ein mehrheitlich muslimisches Turkvolk. Mahmoud Toti, der vor Jahren nach Istanbul geflüchtet ist, vermutet, dass auch mehrere seiner Söhne und seine Schwiegertochter in einem dieser Lager weggesperrt wurden. Toti hat seit 2017 nichts mehr von ihnen gehört. In den Xinjiang Police Files sind auch Namenslisten und Haftgründe enthalten. Mit einer vom chinesischen Staat vergebenen Identifikationsnummer finden wir den ältesten Sohn von Toti. Die Nummer endet auf 2417. Er wurde zu 15 Jahren verurteilt. In einer anderen Tabelle ist von 11 Jahren die Rede. Ihm werden terroristische Aktivitäten vorgeworfen. Als Toti das erfährt, ist er außer sich. Seine Stimme zittert.
15 Jahre? Wie konnten Sie einen so jungen Mann zu 15 Jahren Strafe verurteilen? Ich war hier, als er weggebracht wurde. Er hat nichts falsch gemacht. Er hat immer getan, was die Regierung verlangt hat und hat sich nie widersetzt.
Die Xinjiang Police Files hat Wissenschaftler Adrian Zenz von einer anonymen Quelle bekommen.
Die kommen halt von jemand, der sich mit diesen Systemen auskennt, dem es gelungen ist, sozusagen direkt in die Computersysteme von Xinjiang sich herein zu hacken und da die Daten direkt herauszuholen.
Wochenlang hat ein Reporterteam geprüft, ob die Daten echt sind. Auf einem Bild etwa sind markante Mauern und Gebäude abgebildet. Einem Reporter ist es gelungen, sie auf einem Satellitenbild wiederzufinden. Viele andere Indizien hat das Team zusammengetragen. Es spricht viel dafür, dass die Daten echt sind und nach unseren Recherchen nichts dagegen. In den Xinjiang Police Files enthalten ist auch die Rede eines hohen Parteichefs aus dem Jahr 2018. Dort wird geregelt, was zu tun ist, wenn Menschen aus dem Lager flüchten wollen. Erst soll ein Warnschuss abgegeben werden. Und dann?
Wenn der Schüler die Anweisungen weiterhin nicht befolgt, die Situation eskalieren lässt, flüchtet oder versucht, die Waffen an sich zu reißen, wird ihn die bewaffnete Volkspolizei erschießen.
Eine ausführliche Anfrage zu den Fotos, Dokumenten und zur Gültigkeit des Schießbefehls ließ Chinas Regierung unbeantwortet.
Der Beitrag von Fabian Mader über die Xinjiang Police Files, die Dokumentation chinesischer Menschenrechtsverbrechen an der Minderheit der Uiguren. Über mögliche politische Konsequenzen aus diesen Enthüllungen habe ich kurz vor der Sendung mit Michael Brandt gesprochen. Er ist der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Schönen guten Abend, Herr Brandt.
Schönen guten Abend.
Herr Brandt, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie von diesen Berichten und Recherchen zum ersten Mal gelesen oder gehört haben?
Ja, es macht einen fassungslos, dass sowas im Jahr 2022 möglich ist. Es ist bestialisch, es sind nicht die ersten Berichte. Und die Frage, die ich mir stelle als jemand, der auch politisch Verantwortung trägt, ist, wann die Politik endlich darauf reagieren will in Deutschland und in Europa.
Was würden Sie denn sagen? Hat Deutschland China völlig falsch eingeschätzt?
Absolut. Also es gibt eine falsche Einschätzung bei der Vorgängerregierung und bei der jetzigen Regierung. Mit einer stummen Haltung werden wir grundlegende Freiheiten beim Thema Menschenrechte nicht verteidigen. Es braucht Courage und Stehvermögen. Und ich wundere mich auch über die Außenministerin, dass sie jetzt nach diesen Berichten Fassungslosigkeit zeigt und anschließend erklärt, China müsse sich jetzt positionieren. Genau andersrum wird ein Schuh raus. Wir müssen uns endlich positionieren. Das haben wir nach dem Krieg Putins gesehen und so gilt es auch für China. Wir müssen uns gegenüber Russland unabhängiger machen von Energie und wir müssen uns endlich gegenüber China unabhängiger machen von wirtschaftlichen Beziehungen, die dort auch anders aufstellen. Und deswegen braucht es hier jetzt nicht nur Bedauern und Entsetzen, sondern es braucht klare Haltung, weil das, was dort gerade passiert, und es sind nicht die ersten Berichte, um es klar anzusprechen, was auch schon Völkerrechtsexperten im Bundestag zum Thema Uiguren gesagt haben, was die chinesische Führung dort tut, ist bereits heute nach UN-Konvention Völkermord. Der kommt nicht nur mit Panzern und Raketen und Entschießungskommandos, sondern er kommt heute anders daher und die zivilisierte Welt muss gegen diese Barbarei und nichts anderes ist es, wenn man 1 Million Menschen in Lager steckt, interniert, ihnen den Glauben verbietet, ihnen verbietet, Kinder zu bekommen, sie zu Hause zu überwachen, ihnen chinesische Beobachter in die Familien schickt, Mädchen und Frauen vergewaltigt, sie foltert und sie am Ende, ich sage es deutlich, vielleicht ausrotten will. Die zivilisierte Welt muss sich gegen diese Barbarei wehren und sie muss endlich dagegen aufstehen, weil diejenigen, die in den Lagern sind, die können sich nicht dagegen wehren. Wir haben Möglichkeiten, das müssen wir zusammen mit anderen Verbündeten tun.
Ja, Herr Brandt, dann lassen Sie uns über die möglichen Konsequenzen sprechen. Würde das heißen, deutsche Unternehmen in China dicht machen und keine deutschen teuren Autos mehr nach China exportieren?
Es geht nicht um Schwarz und Weiß, also entweder gar keine Beziehungen mehr oder alles und jeden Deal machen, sondern wir müssen eine andere Wirtschaftspolitik machen. Es kann nicht sein, dass deutsche Wirtschaft oder andere Wirtschaft, wir reden hier über Siemens oder VW, sozusagen Teil dieses Lagersystems ist, wo Zwangsarbeit im Übrigen auch stattfindet. Das heißt, wir müssen Bedingungen stellen für unsere Wirtschaftsbeziehung. Auch das versteht die Kommunistische Partei. Insofern haben wir auch Verbündete in der deutschen Wirtschaft.
Aber Herr Brandt, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Bedingungen stellen würde heißen, falls China nicht Ja sagt und nachgibt und Einsehen zeigt, würden Sie sagen, dann auch Exportstopps und Schließung deutscher Unternehmen?
Ja, natürlich müssen wir auch Konsequenzen ziehen, indem wir bestimmte Deals dann nicht machen. Was ist denn die Alternative? Dass wir sagen, weil unsere Wirtschaft brummt, nehmen wir in Kauf, dass 1 Million Menschen interniert werden und die Uiguren und andere ausgelöscht werden? Wir reden auch über die Tibeter. Derjenige, der in Xinjiang verantwortlich ist, war vorher in Tibet. Wir haben über 80 Millionen Christen in China, die unterdrückt werden. Das sind mehr Menschen, als bei uns in unserem Land, in Deutschland leben. Insofern hat es auch einen Preis. Das sehen wir doch jetzt auch bei Putin. Wenn wir nur sagen, Hauptsache der Kühlschrank ist voll, der Tank ist voll und alles andere ist uns egal, dann darf man sich doch nicht wundern, wenn am Ende in der Auseinandersetzung, in der historischen Auseinandersetzung, in der wir gerade stecken, das ist doch die, setzen sich am Ende autoritäre Staaten durch oder Demokratie. Und da muss ich am Ende auch Farbe bekennen und ich will Ihnen weitere Punkte sagen. Natürlich muss man jetzt über Sanktionen sprechen und auch entscheiden mit anderen Verbündeten, mit der EU, mit den Amerikanern und mit anderen. Man könnte zum Beispiel und muss das auch tun, ideologische Institute und Arme der Kommunistischen Partei Chinas mitten in Deutschland, die nennen sich harmlos Konfuzius-Institute. Das sind Geld und Einfluss ideologisch, der gegen die Demokratie aufgeboten wird, die müssen wir schließen. China muss verstehen lernen, dass wir nicht dumm und dekadent sind und dass wir keine rassistischen und totalitären Ideologien in Deutschland dulden. Mhm. Und dazu gehören eben auch die wirtschaftlichen Sanktionen. Und wir brauchen vor allen Dingen politisch eine strategische Neuorientierung, Neupositionierung gegenüber China und zwar besser, schneller als langsamer. Denn auch die Seidenstraße ist kein Angebot zur Kooperation, sondern sie ist ein trojanisches Pferd, das Abhängigkeiten schaffen soll. Und Deutschland ist im Übrigen noch stark genug, um gemeinsam mit der EU sich diesen chinesischen Gefahren auch zu stellen und sie auch abzuwehren.
Herr Brandt, jetzt hat Ihre Partei vor allem die deutsche China-Politik in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, kann man eigentlich sagen, deutlich geprägt. Muss man auch sagen, Ihre Partei hat schwere Fehler gemacht?
Absolut, auch da gab es Fehleinschätzungen gegenüber Russland und China. Nur hilft uns das heute überhaupt nicht mehr weiter. Wir stehen in einer historischen Auseinandersetzung, in einem Systemwettbewerb. Und da hilft es nicht, Parteipolitik zu machen. Ich selbst habe im Übrigen für die Union-Fraktion meine Meinung nicht danach orientiert, ob wir in der Opposition und der Regierung sind. Ich habe auch die Kanzlerin Angela Merkel immer sehr deutlich, wenn es notwendig war, kritisiert und auch intern meine Position, wie andere auch, Norbert Röttgen und viele andere, immer wieder auf die Tagesordnung gebracht. Aber es hilft uns eins nicht, jetzt, wenn eine neue Regierung da ist, sozusagen lauthals über wertebasierte Außenpolitik zu sprechen. Alle zeigen sich entsetzt, der Finanzminister, der Außenminister. Aber die Frage stellt sich doch, ja, was tut ihr denn jetzt eigentlich und wie sieht die Neuorientierung aus? Das ist für mich die entscheidende Frage und deswegen braucht es hier auch Stehvermögen und vor allen Dingen konkrete Maßnahmen. Im Übrigen hat der amerikanische Präsident gestern zu Recht darauf hingewiesen und das ist erst wenige Stunden her, dass wir am Ende auch bereit sein müssen, wenn Taiwan angegriffen wird. Das hat menschliche Dimensionen, es hat wirtschaftliche Dimensionen, Chipproduktion, Halbleiter, vieles, was sich dort abspielt, dass man am Ende dem Ganzen nicht zuschauen will. Ich glaube, eins ist ganz wichtig. Wir können auch unsere deutsche Außenpolitik nicht nur am Profitinteresse einzelner großer Konzerne orientieren. Fortsetzung und Austausch mit China ist wichtig, aber nicht dumm und blind bleiben. Eindeutig.
Herr Brandt, es hat ja angefangen mit Russland-Ukraine-Konflikt, da gibt es jetzt sozusagen einen Cut, keine Zusammenarbeit mehr. Jetzt kommt China sozusagen auf die Tagesordnung. Da fordern Sie jetzt auch Sanktionen, Sie wie viele andere Politiker auch, beziehungsweise scharfe Konsequenzen. Es gibt ja noch jede Menge andere Länder, die auch nicht unbedingt unsere Werte, deutsche Werte, europäische Werte teilen und die Dinge tun, die wir für absolut verabscheuenswürdig halten und mit denen wir nach wie vor Handel treiben. Wenn wir jetzt mit allen denen unsere Zusammenarbeit einstellen, beziehungsweise auf so eine harte Probe stellen, können wir dann sagen, die Welt wird kleiner?
Also ich weiß nicht, woher Sie die Forderung nehmen, dass wir mit allen Ländern jetzt unsere Beziehungen abbrechen sollen. Meine Position ist das jedenfalls nicht. Aber wir müssen die Naivität und die Oberflächlichkeit ablegen. Und wir müssen Ländern wie Russland und China, ihren autoritären Herrschern, den Diktatoren, klar sagen, wir werden ein Stoppschild aufstellen. Wir sollen uns als Deutschen, als Europäer nicht größer machen, als wir sind. Wir sollten uns aber auch nicht kleiner machen. Wir sind die größte Volkswirtschaft innerhalb der Europäischen Union. Und unser größter Markt ist nicht China.
Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk Michael Brandt. Er ist der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Brandt, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Die Zeit ist es 23.27 Uhr. An einer Grundschule in Texas hat es eine Schießerei mit mindestens 15 Toten gegeben. Wir werden in etwa 20 Minuten mit unserer Korrespondentin in Washington darüber sprechen. Zunächst machen wir weiter mit dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Das konzentriert sich in diesem Jahr vor allem auf ein einziges politisches Thema, den Krieg in der Ukraine. Geld, Finanzen oder freier Handel spielt auf einmal gar keine so große Rolle mehr bei diesem Treffen. Und viele Beobachter haben auch schon kritisiert, dass dieser Gipfel nicht mehr das ist, was er mal war. Heute, an diesem Dienstag, waren es auf jeden Fall zwei politische Player in Davos, auf die viele gewartet haben. Dorothee Holz hat den Tag für uns verfolgt.
Zwei Top-Gäste innerhalb einer Stunde auf der Davoser Bühne. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Genug Zeit, um ihre Unterstützung für die Ukraine und ihre gegenseitige Stärke zu demonstrieren.
Ukraine must win this war.
Die Ukraine muss den Krieg gewinnen, sagte die Kommissionspräsidentin, und die EU wolle alles dafür tun, um dem Land beim Wiederaufbau zu helfen. Mit 10 Milliarden Euro Finanzhilfe und mit einem Marshallplan, der auch private Unternehmen und Finanzinstitute einschließen soll. Doch die EU will, wenn möglich, auch an russisches Vermögen ran, das eingefroren ist.
We should leave no stone unturned. That is including, if possible, the Russian assets that we have frozen.
Die Ukraine sei Teil der europäischen Familie, auch diese Botschaft durfte nicht fehlen. Was von der Leyen aber nicht sagte, ob und wann es ein konkretes Beitrittsangebot gibt. Ein dringendes Anliegen der ukrainischen Regierung und der vielen ukrainischen Parlamentarierinnen, die hier in Davos sind. Dafür habe sie großes Verständnis, sagte von der Leyen im ARD-Interview.
Und deshalb unterstütze ich die Ukraine so sehr auf diesem Weg vorwärts, Das heißt, wenn wir zusammenstehen und mit Finanzmitteln und mit Reformen die richtigen Schritte machen, dann geht das auch schneller. Es gibt gute Beispiele bei unseren Mitgliedstaaten, dass es schneller gehen kann.
Was die EU an finanzieller Unterstützung leistet, das leistet die NATO an militärischer Hilfe. Aber man wolle alles vermeiden, um diesen Krieg eskalieren zu lassen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Ihm gehe es vor allem um Abschreckung. Putin habe die NATO unterschätzt. Er wollte weniger NATO an seinen Grenzen. Jetzt habe er mehr bekommen und mehr Mitglieder.
He wanted less NATO on his borders and launched a war. Now he's getting more NATO on his borders and more members.
Dass Finnland und Schweden der NATO beitreten wollten, sei historisch. Allerdings gibt es noch Widerstand gegen diesen Beitritt. Die Türkei hat sich dagegen ausgesprochen. Laut türkischem Außenministerium soll es aber am Mittwoch in Ankara Gespräche mit den beiden Ländern geben. Jens Stoltenberg zeigt sich optimistisch, dass man alle Sicherheitsbedenken ausräumen könnte.
So I'm confident that we will be able to find a way to address all allies' security concerns.
Die EU und die NATO, so viel steht fest, sind in diesem Krieg mehr denn je aufeinander angewiesen. Die EU wird sich militärisch allerdings stärker aufstellen, um sich selbst besser schützen zu können, während die NATO vor Konkurrenz warnt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte auch noch eine wichtige Botschaft an seine Gastgeber, das Weltwirtschaftsforum. Freiheit sei wichtiger als freier Handel und Werte zu schützen wichtiger als Profite.
Freedom is more important than free trade. And protecting values is more important than profits.
Also eine Globalisierung mit Grenzen bzw. mit neuen starken Partnerschaften. Das ist aus Sicht von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Lösung.
Dorothe Holz über den Tag in Davos. Die Linkspartei steckt in einer schweren Krise. Sie macht vor allem wegen Sexismusvorwürfen Schlagzeilen und weil sich einzelne Spitzenpolitiker und Politikerinnen der Partei gegenseitig bekriegen und behaken. Viele in der Linkspartei sagen, was wir eigentlich brauchen, ist eine neue Spitze. Da haben heute gleich zwei ihren Hut in den Ring geworfen. Einer von ihnen ist Sören Pellmann. Mit ihm beginnt der Beitrag von Johannes Kuhn.
Sören Pellmann gibt sich als Versöhner. Die Lösung der inneren Konflikte sei für die Linke das A und O, so der Leipziger Bundestagsabgeordnete zum Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Wählerinnen und Wähler, aber auch Genossinnen und Genossen wollen keine zerstrittene Partei. Sie wollen eine Partei, in die sie Hoffnung haben, die sie, wenn sie tatsächlich Sorgen und Nöte haben, ernst genommen werden, sich mitgenommen fühlen und niemanden, der sich über inhaltliche Dinge in der Öffentlichkeit streitet, wo man auch als Wählerinnen und Wähler nicht weiß, wofür stehen die eigentlich.
Pellmann gehört zu den drei Abgeordneten, die der Linken mit ihrem Direktmandat den Einzug in den Bundestag sicherten. Seitdem ging es aber vor allem weiter bergab. In allen drei Landtagswahlen in diesem Jahr landete die Linke unter 3% und die Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Welsow schmiss im April entnervt das Handtuch. Der 45-jährige Sören Pellmann will den Fokus nun auf eine klare Kommunikation, linke Kernthemen wie die Sozialpolitik sowie Ostdeutschland legen. Gerade im Osten müsse die Partei wieder Stimme des Unmuts werden, so seine Forderung. Und auch umstrittene Parteiprominente sollen wieder eine Rolle spielen.
Jeder und jede muss eingebunden werden und Sarah Wagenknecht hat eine besondere Außendarstellung. Sie hat einen besonderen Zugang auch zu Menschen und deswegen ist es wichtig, ihr Potenzial auch mit den Inhalten der Partei zu verknüpfen und sie nicht außen vorstehen zu lassen.
Pellmann gilt als dem Wagenknecht-Lager nahestehend. Heute distanzierte er sich allerdings von einer Erklärung aus dem Februar. Darin hatten mehrere linken Abgeordnete der NATO eine Mitschuld am russischen Angriff auf die Ukraine gegeben. Mit dem Europaparlamentarier Martin Schirdewan ging heute auch ein weiterer Kandidat für den vakanten Ostplatz an der Doppelspitze ins Rennen. Der 46-jährige Berliner ist Co-Vorsitzender der linken Fraktion im Europaparlament. Er gilt als Vertreter des Reformerlagers. In einem ARD-Interview betonte Schirdewan den Bedarf nach Geschlossenheit, kündigte aber auch einen Modernisierungskurs an.
Ich glaube, wir brauchen eine neue programmatische Ausrichtung in einigen zentralen Fragen, zum Beispiel die Versöhnung der sozialen und der ökologischen Frage. Wir müssen die Interessen derjenigen, die negativ vom digitalen Wandel betroffen sind, verstärker ins Auge fassen. Und wir müssen auch eine Neusortierung unserer Außen- und Sicherheitspolitik und damit verbunden auch unserer Europapolitik vornehmen.
Schirdewan stammt aus einer Politikerfamilie. Sein Großvater war Karl Schirdewan, der im SED-Politbüro saß und später von Walter Ulbricht verstoßen wurde. Schirdewans Tante saß für die PDS in der frei gewählten letzten Volkskammer. Während Pellmann alleine antreten wird, hat sein Gegenkandidat Schirdewan bereits angekündigt, gerne im Team mit Janine Wissler antreten zu wollen. Die Parteivorsitzende Wissler hatte am Wochenende erklärt, sich trotz parteiinterner Kritik erneut zur Wiederwahl stellen zu wollen.
Die Themen liegen doch auf der Straße. Die Ampel braucht Druck von links,
gab sich Wissler am Morgen im Deutschlandfunk angriffslustig.
Ich habe was vor mit dieser Partei und ich möchte, dass diese Partei nach vorne geht, dass wir den Anspruch von Gerechtigkeit in allen Bereichen nach vorne stellen und eine Alternative für die Menschen bieten.
Dass Wissler und Schirdewan gemeinsam antreten werden, gilt als sehr wahrscheinlich. Eine Herausforderin für Wissler hat sich bislang nicht erklärt. In Parteikreisen wurde zuletzt die niedersächsische Landesvorsitzende Heidi Reicheneck als mögliche Gegenkandidatin genannt.
Johannes Kuhn aus Berlin. Die Zeit 23.35 Uhr. Wir machen weiter mit Kurzbeiträgen aus dem In- und Ausland. Und da sind wir zunächst beim ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Der hat heute mitgeteilt, dass er kein Interesse an einem neuen Posten im russischen Gazprom-Konzern habe. Philipp Eckstein.
Altkanzler Gerhard Schröder hat klargestellt, dass er nicht Mitglied des Gazprom-Aufsichtsrats werden möchte. Der russische Staatskonzern hatte Schröder bereits im Februar für einen solchen Posten nominiert. Nachdem Gazprom die Nominierung bekräftigte, berichteten zahlreiche Medien über das Thema. In einer Nachricht auf dem Netzwerk LinkedIn schreibt Schröder dazu, er habe bereits vor längerer Zeit auf die Nominierung verzichtet. Das habe er dem Unternehmen auch mitgeteilt. Insofern wundere er sich über neu erschienene, anderslautende Berichte. Über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats soll am 30. Juni auf der Hauptversammlung von Gazprom entschieden werden. Wegen seiner engen Kontakte zu russischen Staatskonzernen und Russlands Präsident Putin wird Schröder seit Monaten massiv kritisiert. Mehrere SPD-Verbände haben ein Parteiausschlussverfahren beantragt. Der Haushaltsausschuss des Bundestags beschloss vergangene Woche, dass sein Büro mit zuletzt 4 Beschäftigten abgewickelt wird. Das Europaparlament will Schröder auf eine Sanktionsliste setzen. Der Altkanzler hatte zuletzt seinen Aufsichtsratsposten beim russischen Energiekonzern Rosneft niedergelegt. Das Unternehmen hatte am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass Schröder seine Amtszeit nicht verlängern werde.
Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny muss seine 9-jährige Haftstrafe absitzen. Das hat heute ein Moskauer Berufungsgericht entschieden. Christina Nagel.
Mit der heutigen Entscheidung wird das Urteil aus dem März nun rechtskräftig. Alexei Nawalny muss weitere 9 Jahre in einer Strafkolonie verbringen, unter härteren Haftbedingungen als bisher. Wohin er gebracht werden wird, ist offen. Es ist üblich, dass Anwälte und enge Familienangehörige erst Tage später erfahren, in welches Straflager der Betroffene verlegt wurde. Nawalny selbst rechnet mit dem Schlimmsten, mit erneuter Isolation und noch mehr Druck. Generell gibt es in Straflagern mit strengem Regime mehr Beschränkungen, auch was Kontakte zur Außenwelt angeht. Bisher hatte sich der 45-Jährige immer mal wieder mit Hilfe seiner Familie und seiner Anwälte in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Das dürfte nun noch schwieriger werden. Was bleibt, sind, so paradox es klingt, weitere Prozesse. Deren Öffentlichkeit nutzt Nawalny immer wieder, um mit der Politik des Kreml und des russischen Präsidenten hart ins Gericht zu gehen und um seine Anhänger aufzurufen, nicht aufzugeben.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat den Notstand über sein Land verhängt. Das erleichtert ihm vor allem das Regieren. Wolfgang Fichtel.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán kann weiter durchregieren. Per Verordnung, schnell, direkt und am Parlament vorbei. Ab Mitternacht gilt erneut der Notstand für Ungarn, wie bisher, dieses Mal aber begründet mit dem Krieg gegen das Nachbarland Ukraine, mit dem Ungarn eine knapp 140 Kilometer lange Grenze verbindet. Der bislang erklärte Notstand wegen der Corona-Pandemie wäre nächste Woche ausgelaufen. Auf Facebook begründete der Rechtspopulist Orbán die bereits früher im Ausland, aber auch in Ungarn heftig kritisierte Ausschaltung des Parlaments mit der Möglichkeit, sofort reagieren zu können, um ungarische Familien vor Folgen des Krieges im Nachbarland zu bewahren. Dabei dürfte es zum Beispiel um Preisstopps gehen für Benzin- und Energiekosten, die dann auch eine Rolle spielen in den Verhandlungen Orbáns mit der Europäischen Union um ein Ölembargo gegen Russland. Orbán könnte auch ohne Dekrete regieren. Seit der jüngsten Parlamentswahl hat seine Fidesz-Partei eine 2/3-Mehrheit im Parlament. Mit dieser Mehrheit wurde eben erst das ungarische Grundgesetz geändert. Orbáns neue Regierung ist erst seit wenigen Stunden vereidigt.
Die Ständige Impfkommission hier bei uns in Deutschland empfiehlt ab sofort eine Corona-Impfung auch für Kinder. Eva Ellermann.
Alle Kinder zwischen 5 und 11 Jahren sollten zunächst mit einer Dosis des Impfstoffs von BioNTech geimpft werden, empfehlen die Experten der Ständigen Impfkommission. Ab 6 Jahren könne auch der Moderna-Impfstoff verwendet werden. Für gesunde Kinder reiche eine Impfung. Damit werde ein guter Basisschutz für den Herbst aufgebaut, heißt es in der aktuellen Empfehlung. Falls später eine Auffrischung nötig sein sollte, könne diese in einem längeren Abstand erfolgen. Kinder mit Vorerkrankungen sollten weiter 2 Impfungen und eine Auffrischung bekommen. Die Experten weisen außerdem darauf hin, dass das Risiko einer Herzmuskelentzündung im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung bei Kindern deutlich geringer sei als bei Jugendlichen oder Erwachsenen. Vor dem Herbst impfen lassen sollten sich auch alle, die eine Corona-Infektion hatten, mit oder ohne Symptome. Die Ständige Impfkommission geht davon aus, dass auch mehrfache Infektionen nicht ausreichen, um vor einer Ansteckung oder schwerer Erkrankung durch Virusvarianten zu schützen. Genesene sollten eine Impfung vor oder nach ihrer Erkrankung haben.
Erstmals geht die deutsche Justiz in großem Stil gegen Reedereien vor, die Schrottschiffe illegal in Südasien entsorgt haben sollen. Peter Hornung.
Das ist ein Fall, der eine ganze Reihe ähnlicher Verfahren nach sich ziehen könnte. Ein Containerschiff einer Rendsburger Reederei fuhr Ende 2016 von Bremerhaven direkt nach Indien und wurde dort auf einem Strand zerlegt, unter fragwürdigen Umwelt- und Arbeitsbedingungen. Schrottschiffe sind Abfall und deshalb sei das ein illegaler Abfallexport aus der EU, sagt die Staatsanwaltschaft Kiel. 2 Rendsburger Reeder sind bereits angeklagt. Im Zusammenhang mit dem Containerschiff wird nach Informationen von NDR und Süddeutscher Zeitung auch gegen Gabi Bornheim ermittelt, die Präsidentin des Verbands Deutscher Reeder, gleichzeitig Geschäftsführerin einer der größten Reedereien Deutschlands.
Und wir schauen noch an die Börse. Da hat sich heute vieles gedreht um die Zinsentwicklung und wohin die Reise da möglicherweise gehen könnte. Volker Hirt.
Strafzinsen. Sie werden wohl bald nur noch als Kapitel der Geschichte dienen. Für Geld aufs Konto legen, Geld bezahlen. Unsere Enkel werden wohl den Kopf schütteln. Diese Ära ist bald vorbei. Gestern hatte die Chefin der Europäischen Zentralbank zum ersten Mal offiziell verkündet, dass die Nullzinspolitik der Eurozone ab dem Beginn des letzten Quartals ein Ende findet. Und mit dieser Ankündigung Diskussionen ausgelöst. Sie streckt den kleinen Finger und Präsidiumsmitglieder nehmen gleich die ganze Hand. Nicht zögerlich solle sie sein, die EZB-Chefin gleich richtig zulangen. Um 0,5% soll es gleich nach oben gehen. Wie auch immer es kommt, der Euro reagiert. War er vor 10 Tagen bei bisschen über 1,03 $, kostet er heute 1,074 $. Und die Aktien der Bankhäuser steigen. Auch wenn sie mit Zinsen noch nicht so viel Geld verdienen, ihre Einlagen bei der EZB werden auch bald kein Geld mehr kosten. Deutsche Bankaktien stiegen heute gegen den DAX-Trend um 0,6%. Nur die Papiere der deutschen Börse waren stärker, mit einem Plus von 2%. Die dritten im Bunde, die zulegen konnten, waren die Aktien der Deutschen Telekom. Das war's dann aber auch. Die restlichen 37 Unternehmen im deutschen Leitindex mussten zum Teil arg federn lassen, am meisten die Anteilsscheine von HelloFresh und Zalando. Die Pandemie-Börsenlieblinge mussten Abschläge von je über 9% hinnehmen. Der DAX beendete den Handel bei 13.920 Punkten, also mit einem Minus von 1,8%.
Der Börsenbericht mit Volker Hirt. Viele haben den Eindruck, die Corona-Pandemie ist eigentlich vorbei. Und dann kommt da plötzlich eine andere geheimnisvolle Krankheit, bei der auch gleich wieder von Impfen und von Quarantäne die Rede ist. Wir reden über die Affenpocken. Zahlreiche Fälle wurden inzwischen auch in Deutschland gemeldet. Heute haben der Gesundheitsminister und der RKI-Chef Stellung bezogen und vor allem erstmal Entwarnung gegeben. Aus Berlin Magdalena Neubig.
Was wir mit den Affenpocken gerade erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach versuchte gleich zu Beginn der Pressekonferenz zum Thema Affenpocken den Druck rauszunehmen.
Von allem, was wir wissen, hat es Ausbrüche dieser Viruserkrankung schon sehr häufig gegeben und sie kann durch gute Kontaktnachverfolgung und Vorsicht auch gut in den Griff bekommen werden.
Das Bundesgesundheitsministerium wolle zusammen mit dem Robert-Koch-Institut für Transparenz sorgen und die Pressekonferenz nutzen, um vorhandene Missverständnisse auszuräumen. Wie beispielsweise, dass sich nur Menschen mit dem Virus anstecken könnten, die ungeschützten Sex haben.
Das stimmt zwar für bestimmte homosexuelle Männer, beispielsweise Sexarbeiter, dass die jetzt im Moment stärker betroffen sind. Aber der Erreger kann alle Geschlechter betreffen. Er kann Kinder, Erwachsene, Jugendliche betreffen.
Nach allem, was bislang bekannt ist, verteilt sich das Affenpockenvirus im Gegensatz zum Coronavirus nicht über die Atemluft, sondern vor allem über engen Körperkontakt und Körperflüssigkeiten. Der Bundesgesundheitsminister betonte, dass die Erkrankung ernst genommen werden müsse, auch weil noch unklar sei, warum sich das Affenpockenvirus im Gegensatz zu früher jetzt auch außerhalb Afrikas ausbreite. Die Gefährdung der allgemeinen Gesundheit werde in Deutschland momentan aber als nur gering eingeschätzt, ergänzte RKI-Chef Lothar Wieler. Außerdem verlaufe die Krankheit zumeist mild.
Affenpocken sind in der Regel, und das ist die gute Nachricht, eine selbstlimitierende Krankheit, von der sich die meisten Menschen innerhalb weniger Wochen erholen. Dennoch kann es eben bei einigen Personen auch eine schwere Erkrankung auftreten.
Der Weltgesundheitsorganisation wurden bislang rund 250 Affenpockeninfektionen aus 16 Ländern gemeldet. In Deutschland sprach das Robert-Koch-Institut zuletzt offiziell von 5 bestätigten Infektionen. Neben den bereits bekannten Fällen in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Berlin und Bayern wurden nun aber auch Fälle in Nordrhein-Westfalen gemeldet. Ziel sei es jetzt, diesen Ausbruch einzudämmen, erklärte RKI-Chef Lothar Wieler.
Das kann eben nur gelingen, wenn wir eine erfolgreiche Kontaktnachverfolgung machen. Da kennen Sie sich inzwischen, glaube ich, alle sehr, sehr gut aus, wie das funktioniert.
Das RKI empfiehlt Infizierten deshalb, sich zu isolieren, bis sie wieder symptomfrei sind, mindestens aber 21 Tage lang. Zudem sollen unmittelbare Kontaktpersonen von Infizierten für 3 Wochen in Quarantäne, da die Inkubationszeit, bis die Krankheit ausbricht, bis zu 21 Tage lang sein könne. Eine allgemeine Impfempfehlung für Risikogruppen gäbe es bislang aber nicht. Um jedoch vorbereitet zu sein, habe das Bundesgesundheitsministerium prophylaktisch 40.000 Impfdosen des Vakzins Imvanex in den USA bestellt.
Ich glaube, dass wir noch sehr gute Chancen haben, diesen Erreger in ganz Europa zu stoppen. Dafür machen wir derzeit alles. Wir reagieren hart und schnell und werden nicht zulassen, dass hier die Reaktion verschleppt wird.
Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hier am Ende des Beitrags von Magdalena Neubig. Gleichzeitig mit der Bundestagswahl im vergangenen September, da fand in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus statt. Die Folge dieses Zusammentreffens war ein Wahltag, an dem vieles drunter und drüber ging, mit langen Schlangen vor den Wahllokalen und mit vielen unzufriedenen Wählerinnen und Wählern. Das Chaos war schon ein Thema unmittelbar nach der Wahl. Heute hat der zuständige Bundeswahlleiter nur noch einmal nachgelegt und er hat erneut für eine Wahlwiederholung plädiert. Alles bei einer Anhörung im Bundestag. Sebastian Engelbrecht mit Details.
Im November vergangenen Jahres erhob Bundeswahlleiter Georg Thiel Einspruch gegen das Ergebnis der Bundestagswahl in Berlin. Er betont, das geschehe das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik. Thiel hat einen ganzen Katalog von Wahlfehlern zusammengestellt. Wahlräume seien geschlossen gewesen. In manchen Wahllokalen sei die Wahlhandlung für 2 Stunden unterbrochen gewesen. Teilweise hätten keine Stimmzettel vorgelegen. An manchen Orten seien diese nicht rechtzeitig nachgeliefert worden. In einigen Wahllokalen hätten falsche Stimmzettel vorgelegen. Nichtberechtigte hätten ihre Stimme abgegeben und Wahlräume seien zu klein gewesen. Georg Thiel fasst zusammen:
Wir sind hier in einer Bundeshauptstadt eines zivilisierten Landes. Da darf so etwas nicht vorkommen.
2117 Einsprüche lagen dem Bundeswahlleiter nach der Bundestagswahl vom 26. September vor. Davon bezogen sich 90% auf das Wahlgeschehen in Berlin.
Anders als die Landeswahlleitungen bin ich der Meinung, es handelt sich hier nicht um einzelne systemische Ausreißer, sondern hier scheint mir ein komplettes systematisches Versagen der Wahlorganisation zu sein. Und die Vielzahl der Fehler, die Sie hier genannt haben, sind groß.
Für den Bundeswahlleiter ist klar, die Wahlen in Berlin müssen wiederholt werden, zumindest in 6 von 12 Wahlkreisen, wo besonders viele Fehler passiert seien. In Mitte, Pankow, Reinickendorf, Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg. Aber die Wiederholung der Wahl reicht Georg Thiel nicht aus.
Die gesamte Wahlorganisation in Berlin braucht dringend eine Überarbeitung. Das hat nichts mit Großstadt zu tun. Wir haben Städte München, Hamburg, Köln, da läuft es.
Direkt neben ihm sitzt Ulrike Rockmann im Wahlprüfungsausschuss des Bundestages. Seit 2005 amtiert sie als stellvertretende Landeswahlleiterin in Berlin. Nach den chaotischen Wahlen vom September wurde Landeswahlleiterin Petra Michaelis des Amtes enthoben. Rockmann rückte zur Chefin auf. Sie ist der festen Überzeugung, dass die Wahlen nicht wiederholt werden müssen, wenn sie auf die Zahlen blickt.
Wenn ich Auffälligkeiten habe in 14 Wahllokalen in Mitte, in Steglitz-Zehlendorf, in Reinickendorf sind es wenige, in Zehlendorf sind es 15, wenn es hochkommt 16, wenn ich noch eines mit dazu nehme. Ob das jetzt rechtfertigt, dort neu zu wählen, habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel.
Ulrike Rockmann ist studierte Mathematikerin und war lange Jahre Präsidentin des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Die Frage, wie viele Bürgerinnen und Bürger durch die Wahlfehler ihre Stimmen nicht abgeben konnten, darauf gibt es ihrer Ansicht nach keine Antwort.
Ich gehe davon aus, dass jeder hier die Wahrheit gesagt hat, auch in den Beschwerden, keine Frage. Aber wie hilft mir diese Information, jetzt wirklich ein Modell zu machen, um hinterher zu der Aussage zu kommen, ich glaube, die Zahl X hat aufgrund der Umstände nicht gewählt. Und das ist ja eigentlich das, was man braucht.
Und deshalb gibt es aus Sicht der Berliner Landeswahlleiterin auch keine Antwort auf die Frage, ob die Wahlfehler mandatsrelevant waren. Ob die Wahlfehler also zu einer anderen Zusammensetzung des Bundestags und des Berliner Abgeordnetenhauses geführt haben. Zum weiteren Verfahren will der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags in den kommenden Wochen oder Monaten eine Empfehlung abgeben. Über diese wird dann der Bundestag in einer Plenarsitzung abstimmen.
Der Bundeswahlleiter hat sich heute noch einmal zum Chaos beim Wahltag im vergangenen September geäußert, als in Berlin die Bundestagswahl und die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus zusammengefallen sind und dort für viele Schlangen vor den Wahllokalen gesorgt haben und für viel Unmut bei Wählerinnen und Wählern. Wie gesagt, heute noch einmal eine Anhörung dazu im Bundestag. Das hat natürlich heute für viele weitere Reaktionen gesorgt und wir warten gerade noch auf unsere Korrespondentin in den USA, die uns Neuigkeiten geben soll über den dramatischen Tag heute in Texas. Da hat es eine Schießerei gegeben an einer Grundschule und Julia Kastein ist jetzt hier in der Leitung. Frau Kastein, können Sie uns schildern, was ist bislang bekannt über das, was da in Texas passiert ist?
Ja, sind die Informationen lückenhaft, aber nach dem, was uns der Gouverneur des Bundesstaates Greg Abbott gesagt hat und auch der lokale Polizeichef zum Teil bestätigt hat, inzwischen ist es wohl so gewesen, dass kurz vor Mittag ein 18-jähriger junger Mann sich Zutritt verschafft hat auf das Gelände dieser Grundschule in Uvalde in Texas. Das ist eine Kleinstadt westlich von San Antonio. Dort hat er um sich geschossen und mindestens 14 Kinder sind dabei ums Leben gekommen, auch eine Lehrerin. Es gab auch sehr viele Verletzte, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Der Täter selbst ist ein 18-jähriger junger Mann. Er kam selber bei diesem Anschlag zu Tode, mutmaßlicherweise durch Schüsse der Polizei. Aber das ist noch etwas lückenhaft. Und er soll auf eine benachbarte Highschool gegangen sein, also selber noch Schüler gewesen sein. Aber was ihn angetrieben hat, was ihn dazu gebracht hat, zum zweiten Mal von 10 Tagen in den USA dafür zu sorgen, dass bei so einem Angriff so viele Menschen ums Leben gekommen. Wir hatten ja gerade erst den Anschlag in Buffalo auf einen Supermarkt, als 10 Afroamerikaner von einem weißen Rassisten umgebracht wurden am vorvergangenen Wochenende. Was diesen jungen Mann in Texas jetzt angetrieben hat, das wissen wir noch nicht.
Wenn wir uns amerikanische Fernsehsender gerade anschauen, hier bei mir im Studio läuft beispielsweise CNN, da ist das natürlich gerade das Top-Thema. Können Sie uns schildern, was sind sozusagen die ersten Reaktionen, die ersten Stimmungen, die es zu diesem Fall aus den USA gibt?
Ja, natürlich ist die Betroffenheit wieder groß. Und das muss man fast schon ein bisschen zynisch sagen, weil diese Betroffenheitswelle ist immer die gleiche nach solchen Ereignissen. Beispielsweise hat sich ein demokratischer Senator Chris Murphy jetzt, der gerade im Senat sowieso das Rederecht hatte, gefragt, was machen wir hier eigentlich? Wie kommt es, dass wir immer wieder hier stehen und solche Vorfälle beklagen müssen, ohne dass sich jemals etwas ändert? Also es ist große Betroffenheit. Auch der Präsident, der ja gerade auf der Rückreise ist von seiner Asienreise und am Abend hier in Washington erwartet wird, hat sich über seine Sprecherin schon geäußert und mitteilen lassen, dass er mit den Familien, den Betroffenen betet und wird dann telefonieren, sobald er wieder hier ist mit den Kräften vor Ort. Aber ich sage es jetzt einfach wirklich zynisch. Es gibt die übliche Betroffenheitswelle, aber am Ende ändert sich hier in den USA, zumindest was das Waffenrecht angeht und die Frage, warum 18-Jährige sich bewaffnen können, so einfach, daran wird sich wohl auch in absehbarer Zeit nichts ändern.
Eine Schießerei an einer Grundschule in Texas. Julia Kastein, vielen Dank für diese ersten Informationen. Und hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit der Presseschau, zusammengestellt von Tobias Zien. Sprecherin ist Katharina Wolter.
Das Robert-Koch-Institut empfiehlt bei einer Infektion mit Affenpocken eine Isolation von mindestens 21 Tagen. Dadurch soll die Ausbreitung eingedämmt werden. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz rät zu Gelassenheit. Die Verbreitung der Affenpocken in Europa und anderen Ländern weltweit lässt die Alarmglocken schrillen. Und trotzdem sollten wir erst einmal durchatmen. Es ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie. Die Zeitung Die Glocke aus Oelde notiert: Die Deutschen reagieren im Jahr 3 der Corona-Pandemie sensibel auf Virenausbrüche jeglicher Art. Die Erinnerung an die Jahreswende 2019, als Nachrichten über ein neuartiges Virus in China und die Gefahren einer mysteriösen Lungenkrankheit übersehen, überhört und überlesen wurden, ist noch allzu präsent. Das macht dünnhäutig. Die Rheinzeitung aus Koblenz hält fest, bei Lauterbachs Reaktion auf die Affenpocken ist doch einiges aus dem Ruder gelaufen. Zwar ist es tröstlich, dass auch der Bundesgesundheitsminister anlässlich des Ärztetages mittlerweile von einer ernsthaften, aber nicht pandemischen Lage spricht. Wer allerdings Lauterbachs alarmistische Äußerungen der Vortage nachliest, der bekommt den Eindruck, dass er wieder einmal zur verbalen Abrüstung von anderer Stelle gedrängt worden ist. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle sieht es so: Die Affenpocken werden nicht die letzte schlechte Nachricht für die globale Gesundheit bleiben. Und auch wenn Lauterbach hoffentlich damit recht behält, dass die nun aufgetauchten Fälle nicht der Beginn einer neuen Pandemie sind, wird auch diese Viruserkrankung nicht beschränkt bleiben auf Einzelfälle. Ein internationales Medienkonsortium hat weitere Belege für die massenhafte Internierung von Uiguren in China veröffentlicht. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ist deshalb eine Diskussion über die wirtschaftlichen Beziehungen zu Peking entbrannt. Die Nürnberger Zeitung schreibt: Freiheit ist wichtiger als Freihandel. Der Schutz unserer Werte ist wichtiger als Profit. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat in Davos eindeutige Worte gefunden. Viel weniger eindeutig ist indes, ob den Worten auch Taten folgen. Kann Deutschland mit China weiter Geschäfte machen wie bisher? Fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Antwort lautet nein. Lange hielt man China in Deutschland zwar für eine gelenkte Marktwirtschaft, die es mit Subventionen und Überwachung übertrieb, die aber doch mehr Vor- als Nachteile bot. Seit mehreren Jahren entwickelt sich das Land aber zu einer Diktatur, die über Leichen geht und der freiheitliche Werte nichts bedeuten.
Soweit also die Presseschau an diesem Dienstagabend mit Blick auf den Montag und die Tageszeitung dann. Das war das Journal vor Mitternacht. Im Studio war Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.